Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Mehr Atomwaffen und eine eigene Weltraumstrategie, die neue Außen- und Sicherheitspolitik der britischen Regierung nach dem Brexit. Zeichen des Niedergangs nicht nur für Sarkozy, die bürgerliche Rechte in Frankreich. Außerdem politische Parteien unter Druck. Wie weit rücken die spanischen Konservativen nach rechts? Das sind an diesem Mittwoch unsere Themen in Europa heute. Die USA stehen an erster Stelle, an allererster Stelle. Selbstverständlich ist die Europäische Union weniger wichtig geworden. Dafür will sich Großbritannien stärker in Asien engagieren. Das sind einige Grundzüge der neuen britischen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie passen zum Selbstbild, das Premier Boris Johnson im Sommer 2019 nach seinem Amtsantritt vor Downing Street No. 10 in diese Worte fasste.
Nach 3 Jahren unbegründeten Selbstzweifels steht eine Zeitenwende an. Zurück zu unserer natürlichen und historischen Rolle als aufgeschlossenes, nach außen orientiertes und wirklich Global Britain. Mit einem großzügigen Charakter und mit der Welt verbunden. In den letzten Jahrhunderten wurden all jene eines Besseren belehrt, die den Mut, die Tapferkeit und den Ehrgeiz dieses Landes unterschätzt haben.
Freundlich und offen also, aber wehrhaft, so sieht Johnson das Vereinigte Königreich. Auf Genaueres mussten seine Landsleute lange warten, nun hat er seine Pläne präsentiert, doch es gibt immer noch Leerstellen. Dazu aus London unsere Korrespondentin Christina Heuer.
In der Außen- und Sicherheitspolitik gilt für die Briten, Brexit means Brexit. In den Verträgen mit der EU 27 wurde das Thema auf Wunsch Londons ausgeklammert. Der Premierminister wollte Beinfreiheit für seine Vision von Global Britain in einem Zeitalter des Wettstreits, so der Titel des Papiers, in dem Boris Johnson seine neue internationale Strategie aufgeschrieben hat.
For us, there are no faraway countries of which we know little. Global Britain is not a reflection.
Für uns gibt es keine entlegenen Länder, von denen wir wenig wissen. Global Britain ist keine Spiegelung alter Pflichten, noch viel weniger eine glorreiche Attitüde. Es ist einfach eine Notwendigkeit für die Sicherheit und den Wohlstand des britischen Volks in den kommenden Jahrzehnten.
For the safety and prosperity of the British people in the decades ahead.
Sicherheit und Wohlstand, Verteidigung und Handel. Für den Regierungschef sind das zwei Seiten einer Medaille. Nicht zuletzt prägt dies seine Haltung zu China. Ein wichtiger Handelspartner, zugleich ein Systemwettbewerber, sagt Boris Johnson und zieht damit Kritik auch aus den eigenen Reihen auf sich. Julian Lewis, Tory-Abgeordneter vom rechten Spartanerflügel, lässt kein gutes Haar am China-Kapitel in Johnsons Strategiepapier.
It's suggested that China, quotes, is an increasingly important partner in tackling global challenges like pandemic preparedness, if you please.
Es empfiehlt China als, Zitat, zunehmend wichtigen Partner, um globale Herausforderungen wie die Pandemievorsorge anzugehen und gleichzeitig mehr chinesische Investitionen in Großbritannien. Zeigt das nicht, dass die gierige Naivität der Cameron-Osborne-Jahre weiterwirkt in manchen Ministerien?
Of the Cameron-Osborne years still lingers on in some departments of state.
2015 hatte George Osborne als David Camerons Finanzminister ein goldenes Zeitalter für die sino-britischen Beziehungen ausgerufen. Eine Idee, von der sie heute in England angesichts der Entwicklung in Hongkong und Pekings Unterdrückung der Uiguren nicht weiter entfernt sein könnten. Trotzdem besteht der Premierminister darauf, dass es Global Britain erlaubt sein muss, Geschäfte mit China zu machen.
Those who call for a new Cold War on China are, I think, mistaken. We have a balance to strike. We needed to have a.
Wer einen neuen Kalten Krieg mit China fordert, liegt falsch. Wir müssen nur die Balance halten und wir müssen scharfsichtig sein. Natürlich verhängen wir weiter Maßnahmen gegen China wegen der Uiguren. In diesem Land wird kein Unternehmen von Zwangsarbeit profitieren.
they're doing in Xinjiang. Companies that profit from trade in forced labor will not be allowed to do so in this country.
Verglichen zu China ist Britanniens Verhältnis zu Russland kaum umstritten. Moskau, sagte Boris Johnson, sei die größte akute Bedrohung für sein Land. Da widerspricht im Unterhaus niemand. Schade nur, merkt die Opposition an, dass der Premier in seinem Papier nicht erläutert, was das konkret bedeuten soll. Noch schlimmer findet Labour-Chef Keir Starmer Johnsons Ankündigung, das britische Nuklearprogramm auszubauen.
This review breaks the goal of successive prime ministers and cross-party efforts to reduce our nuclear stockpile.
Dieser Bericht zerstört das einvernehmliche Ziel früherer Premierminister und parteiübergreifender Anstrengungen, unser Atomarsenal zu verringern. Und er erklärt nicht einmal, wann, warum und wozu das strategisch gut sein soll. Ohne Frage geht es Boris Johnson um Großbritanniens Verteidigung. Mindestens ebenso wichtig ist aber der politische Einfluss von Nuklearmächten. Wer Atomwaffen besitzt, hat Gewicht. Und davon will der Premier so viel wie möglich für sein Königreich nach dem Brexit. Von Europa ist in seiner Vision kaum die Rede, auch wenn er die Bündnistreue zur NATO betont. Dass die USA der wichtigste Partner sind, politisch wie ökonomisch, steht ohnehin nicht zur Debatte. Neue Handelspartner will Boris Johnson vor allem in Asien und im Pazifikraum finden. Da möge er gut aufpassen, warnt Oppositionsführer Keir Starmer. Auch dort stehe Global Britain mittlerweile im Ruf, internationales Recht zu brechen, statt es zu schützen. Die EU mag Boris Johnson los sein, den Brexit, wie er ihn verhandelt hat und umsetzt, noch lange nicht.
Boris Johnson und wie er die Welt sieht. Ein Bericht von Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer war das. Erinnerung an den großen General ist in Frankreich natürlich immer noch vorhanden. Von Charles de Gaulle, dem Gründer der Fünften Republik, ist überliefert, dass er seinen politischen Erben nicht allzu viel zutraute. Und die Entwicklung der Gaullisten und der gesamten bürgerlichen Rechten scheint ihn darin posthum zu bestärken. Gleichgültig, ob man das auf die Parteien bezieht, die de Gaulles Nachlass beanspruchen, oder auf ihre früheren Vormänner wie den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy. In Paris steht er heute einmal mehr vor Gericht. Diesmal geht es darum, dass er seine Wahlkampagne 2012 illegal finanziert haben soll. Vor 2 Wochen wurde Sarkozy bereits in einer anderen Affäre wegen Korruption zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Sein politischer Abstieg ähnelt dem seiner Partei Les Républicains. Im Parlament stellen ihre Abgeordneten zwar immer noch die stärkste Oppositionsgruppe, aber die Republikaner tun sich schwer, zu altem Glanz zurückzufinden. Christiane Kess berichtet aus Paris.
Als Nicolas Sarkozy ein paar Tage nach seiner Verurteilung im französischen Fernsehen ein Interview gibt, dürfte auch seinen letzten Anhängern klar sein, das wird nichts mehr mit einem politischen Comeback. Auch wenn der ehemalige Präsident immer noch um sein Ansehen kämpft.
Je ferai face à toutes mes responsabilités, mais je vous dis une chose.
Ich werde mich allen meinen Verantwortlichkeiten stellen, aber ich sage Ihnen eines und nehmen Sie das wörtlich. Ich habe das Vertrauen der Franzosen niemals verraten. Was heute passiert, ist eine abgrundtiefe Ungerechtigkeit. Ich prangere das an und die Wahrheit wird hervorbrechen. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber ich werde das durchziehen.
À quel moment? Je n'en sais rien, mais j'irai jusqu'au bout.
Sarkozy will gegen das Urteil angehen. Seine Affären verfolgen ihn und seine Partei bis heute. Die verschiedenen Strömungen der politischen Rechten in Frankreich waren schon immer schwer zu vereinen, sagt der Politikwissenschaftler Bruno Cotres. Als Nicolas Sarkozy etwa 2004 auftauchte und dann 2007 Präsident wurde, war er lange Zeit diese schützende Figur, die bei der politisch Rechten die Autorität eines Parteichefs verkörpert, dem man folgt. Jacques Chirac war das vor ihm. Dass Sarkozy 2012 gegen den Sozialisten François Hollande verlor, war ein Schock für viele bürgerlich Rechte. Das weitere Wahldebakel von 2017 hat die Partei Les Républicains, die in einer Reihe von konservativen Zusammenschlüssen über Jahrzehnte wurzelt, bis heute nicht verkraftet. Der zunächst chancenreiche Kandidat François Fillon stolperte im Wahlkampf vor 4 Jahren über die Affäre um eine Scheinbeschäftigung seiner Frau. Er schied nach dem ersten Wahlgang gegen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, die Chefin des rechtsextremen Rassemblement National, aus. Vor seinen Anhängern erklärte Fillon am Abend der Niederlage:
Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux.
Die Hindernisse, die man mir in den Weg gelegt hat, waren zu viele und zu hart. Es ist meine Niederlage, nur ich bin dafür verantwortlich. Jetzt müssen wir das Beste für unser Land wählen. Ich bin nicht für eine Enthaltung, insbesondere weil sich eine extremistische Partei der Macht nähert. Der Extremismus kann nur Unheil und Spaltung in Frankreich bringen. Jetzt gibt es keine andere Möglichkeit, als gegen die Extremrechte zu stimmen. Ich werde also Emmanuel Macron wählen.
Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron.
Und dieser adoptierte als neuer Präsident gleich mehrere, zum Teil prominente Republikaner. Édouard Philippe machte er zum Premierminister, Bruno Le Maire zum Finanzminister und Gérald Darmanin zum Innenminister. Die Reaktion auf Seiten der Republikaner: erbitterte Parteiausschlüsse und Austritte. In den letzten Jahren hat die Partei 3/4 ihrer Mitglieder verloren. Der Politologe Cotres glaubt, Macron brachte Les Républicains in noch schwierigeres Fahrwasser. Zu Beginn seiner Amtszeit ging Macron in die Richtung der rechten Mitte mit seinen Reformen in der Wirtschaft und dem Arbeitsrecht oder bei der Bahn. Das sind Reformen, die die politisch Rechte seit langem machen wollte. Das hat den Anhängern der Republikaner das Gefühl vermittelt, dass Macron einige wichtige Punkte ihres Programms realisierte. Jetzt hofft man bei Les Républicains, ein eigener Kandidat werde zur Präsidentschaftswahl 2022 ein weiteres Duell Macron-Le Pen in der Stichwahl verhindern. Diesen erneuten Zweikampf sagen im Moment die Umfragen voraus und geben dem favorisierten möglichen Spitzenkandidaten der Republikaner Xavier Bertrand nur an die 16% der Stimmen im ersten Wahlgang. Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen, macht vor diesem Hintergrund einen Vorschlag. Die ehemalige Parlamentsabgeordnete des Rassemblement National verfolgt gerade keine politische Laufbahn, sondern leitet eine private Hochschule in Lyon. Wenn ich an der Stelle der Republikaner wäre, würde ich nicht warten, bis die Partei vor der Präsidentschaftswahl stirbt. Diejenigen, die nicht mit Macron übereinstimmen, sollten eine Art Bewegung gründen und sich für die Präsidentschaftswahl strukturieren. Ich schließe gar nicht aus, dass Marine Le Pen gewinnen kann, aber ich denke, dass sie nicht allein gewinnen kann. Sogar einen Namen hat Marion Maréchal schon für ihre Idee: Union der Rechten. Für unrealistisch hält der Politologe Cotres einen solchen Zusammenschluss aus Republikanern und Rassemblement National im Moment. Viel zu unterschiedlich seien die Vorstellungen zwischen den beiden Parteien zu Europa, zur Gesellschaft und vor allem der Wirtschaft. Die Republikaner bleiben eine liberale Familie. Sie sind für weniger Steuern, weniger Beamte, weniger Staatsausgaben. Das ist nicht das gleiche Programm wie das des Rassemblement National. Die Idee einer Union der Rechten vertritt eine Minderheit. Aber wenn bei der Präsidentschaftswahl im zweiten Wahlgang wieder Macron gegen Le Pen antritt, kann noch einiges passieren.
Unklare Perspektiven für die französische Rechte. Ein Beitrag unserer Korrespondentin Christiane Kess aus Paris. Abgesehen von der Corona-Pandemie, eigentlich hatte sich die spanische Politik auf ein eher ruhiges Jahr gefreut. Erst im Dezember 2022 sollen wieder Regionalwahlen stattfinden, noch ein Jahr später dann die Parlamentswahl. Ausreichend Zeit also für Reformen, Annäherung der Kontrahenten und überparteilichen Konsens. Doch dann gab die liberale Partei Ciudadanos in der Region Murcia bekannt, künftig lieber mit den Sozialdemokraten und nicht mehr mit den Konservativen zu regieren. In einer anderen Region, Madrid nämlich, befürchteten die Konservativen ein ähnliches Manöver. Auch dort regieren sie in einer Koalition mit den Liberalen. Um einem Misstrauensantrag zuvorzukommen, zog die Regierungschefin der Region Madrid die Notbremse, löste das Parlament auf und setzte Neuwahlen für den 4. Mai an. Am Montag dann verkündete Pablo Iglesias, der landesweit bekannte Generalsekretär von Podemos und Vizeregierungschef, sich aus der spanischen Regierung zurückzuziehen. Stattdessen tritt er nun als Spitzenkandidat in Madrid an. Hans-Günther Kellner erklärt, warum die Regionalwahl von Madrid von so großer Bedeutung für ganz Spanien ist.
Die Ankündigung war ein Paukenschlag. Pablo Iglesias will sich statt der großen nationalen Politik nun der Region Madrid widmen. Ein Weckruf, erklärte er am Montagabend im Privatsender La Sexta. Wir wollen die Leute in den Vierteln, in den Dörfern der Region Madrid davon überzeugen, dass sie wählen müssen. Wir müssen verhindern, dass die Ultrarechten von Vox in Madrid regieren. Das wäre eine Tragödie für Madrid und für Spanien. Ich denke, so langsam wachen die Leute auf. Es wird ein langer Wahlkampf und ich denke, wir können gewinnen. Bislang wurde die Region Madrid von den Konservativen und der liberalen Ciudadanos regiert, doch das Bündnis benötigte auch die Stimmen der ultrarechten Vox. Nun hat die regionale Regierungschefin Isabel Ayuso überraschend den Minister ihres Koalitionspartners entlassen und eine Neuwahl für Anfang Mai angekündigt. Nicht nur Podemos-Chef Iglesias sieht darin eine wichtige Richtungswahl. Die spanische Politologin Cristina Monge sagt, Ayuso hat eine klare Strategie. Sie rückt nach rechts und versucht, den politischen Raum von Vox zu besetzen. Man wird sehen, ob die Wähler das akzeptieren. Aber klar ist, Spaniens Konservative, die wir seit 30 Jahren kennen, laufen Gefahr, sich nun zu einer ultrarechten Partei zu entwickeln. Aber auch bei den Linken streiten sich inzwischen drei Parteien um Stimmen. Die Sozialdemokraten Podemos und die Podemos-Abspaltung Más Madrid. Podemos verliert an Popularität. Umfragen vom Wochenende zufolge könnte die Partei in der Region Madrid im Mai sogar an der 5%-Hürde scheitern. Das habe der prominente Iglesias mit seiner Kandidatur verhindern wollen, meint Monge. Die Umfragen gaben Podemos knapp 4-4,5%. Wenn Podemos nicht über die 5%-Hürde kommt, würden diese Stimmen bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt. Ich denke, mit Pablo Iglesias ist der Verbleib der Partei im Regionalparlament gesichert, aber ohne ihn hätte der linke Block viele Stimmen verloren. Monge befürchtet eine weitere Polarisierung. Die Spitzenpolitiker beschimpften sich wechselseitig als Faschisten oder Kommunisten, sagt sie. Argumente über das Gesundheitssystem oder über eine angemessene Bekämpfung der Pandemie, die Kernkompetenzen der spanischen Regionen, blieben damit auf der Strecke. So etwas hat in einem föderalen System wie unserem Folgen. Niemand legt mehr Rechenschaft ab. Die Regionalpolitiker werden nicht mehr danach beurteilt, wie sie die Region verwaltet haben, das Gesundheitssystem oder die Schulen und Hochschulen. Es zählen nationale Fragen. Das politische System wird damit pervertiert und es sieht nicht so aus, als würde es diesmal besser. Beispiele dafür gibt es derzeit viele. Auch die regionale Regierungschefin Isabel Ayuso griff Pablo Iglesias persönlich an, als sie nach dessen Kandidatur gefragt wurde. Ich werde den Wahlkampfslogan ändern. Ab jetzt heißt es Kommunismus oder Freiheit. Spanien schuldet mir was. Pablo Iglesias ist nicht mehr an der Regierung. Er steht den Separatisten und dem Umfeld der ETA nahe. Er hat immer gegen die Interessen von Madrid und seiner Bürger gehandelt. Er glaubt an Enteignung und Besetzung privaten Eigentums, an staatliche Steuerung von Unternehmen. Er ist ein Brandstifter. Kommunismus oder Freiheit. Iglesias ist zwar gar nicht Mitglied der Kommunistischen Partei, aber Spaniens Politik sei vom Virus des Populismus befallen, kommentiert Cristina Monge achselzuckend. Niemand sei da ausgenommen.
Claro, es que el populismo cuando llega, no deja fuera a nadie.
Informationen von Hans-Günther Kellner aus Madrid. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag.